Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Nicht per Videokonferenz, sondern persönlich vor Ort beginnt in diesen Minuten der Corona-Gipfel im Kanzleramt. Vor allem der Bund drängt auf schärfere Maßnahmen angesichts weiter steigender Infektionszahlen. Aber nicht alle Bundesländer wollen bislang mitziehen, zumindest im Vorfeld. Wir sprechen gleich über die Position Sachsen-Anhalts bei diesen Gesprächen. Wir lassen uns außerdem schildern, wie gut in Berlin am Flughafen Tegel die sogenannte Aussteigekarte für Rückkehrer aus dem Ausland funktioniert und nach dem Unfall auf der A3 gestern in Hessen mit einem Schwerverletzten, an dem Umweltaktivisten beteiligt waren, steht der Hintergrund dessen ein Ausbau einer anderen Autobahn dort im Bundesland weiter in der Diskussion, aber auch der Unfall selbst. Die Corona-Infektionszahlen, sie steigen weiter, heute mit mehr als 5000 neuen Fällen. Aus Sicht vieler Politiker ist das ein Grund, um die Zügel anzuziehen. Und das einheitlicher als zuletzt, deutschlandweit, bundeslandübergreifend. Das zum Teil geltende sogenannte Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten ist dabei einer der Aspekte, die beim Treffen zwischen Kanzlerin Merkel und den Chefs der Bundesländer noch einmal diskutiert werden, ebenso wie der allgemeine Kurs in der Corona-Politik. Sachsen-Anhalt ist dahingehend hat zuletzt einen vergleichsweise liberalen Kurs gehabt. Es scheint sich aber auch dort ein Schwenk anzudeuten. Annemarie Kriegel beobachtet das für uns. Darüber wollen wir jetzt mit dir sprechen. Frau Kriegel, mit welchen Positionen geht Sachsen-Anhalt in die heutige Konferenz?
Es gibt eine grundsätzliche Position, die Rainer Haseloff als Ministerpräsident heute im Gepäck hat, wenn er nach Berlin fährt. Es muss so bleiben, wie es ist. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat gestern nach der Kabinettssitzung eines ganz deutlich gemacht. Mit den Maßnahmen aus dem Frühjahr hätte man sich hier eine kontrollierbare Situation in Sachsen-Anhalt erarbeitet. Das hätten ihm gerade gestern nochmal die Landräte und Landrätinnen und die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte bestätigt. Die Situation müsse so also auch erhalten werden. Dazu müssten heute Maßnahmen beschlossen werden. Also Haseloff fordert ein Maßnahmenpaket, das sicherstellt, dass Sachsen-Anhalt mit den bisher niedrigen, wenn auch moderat steigenden Infektionszahlen durch die kommenden Monate kommt. Dazu will er am Beherbergungsverbot festhalten. Hier in Sachsen-Anhalt fürchtet man nämlich bei einer Lockerung des Verbotes, dass zum Beispiel der Harz als Ausweichmöglichkeit für die Herbstferien genutzt wird und Urlauber dann Infektionen ins Land bringen. In einer ähnlichen Situation vor den Osterferien hatte man hierzulande nämlich festgestellt, dass sich plötzlich die ganze Bundesrepublik für den Ostharz interessiert und daraufhin dann eben das Beherbergungsverbot eingeführt. Clubs und Diskotheken sollen weiter geschlossen bleiben. Eigentlich hatte Sachsen-Anhalts Landesregierung den Clubbetreibern in Aussicht gestellt, zum 1.11. wieder öffnen zu dürfen, wenn es denn ein geprüftes Hygienekonzept gibt. Das steht nun zumindest auf der Kippe. Diskotheken und Diskothekentourismus soll vermieden werden, hieß es gestern hier nach der Kabinettspressekonferenz.
Wenn Sie sagen, das Beherbergungsverbot, das daran soll zunächst einmal festgehalten werden und die Situation solle eben möglichst unter Kontrolle bleiben, heißt das dann also, dass bestimmte Positionen unverhandelbar sind oder wo könnte man sich da vielleicht bewegen von Sachsen-Anhalt aus?
Meiner Einschätzung nach ist das Beherbergungsverbot tatsächlich unverhandelbar. Den Eindruck hat Ministerpräsident Rainer Haseloff gestern gemacht. Gastgewerbe und Hotellerie hierzulande sind zwar dabei, auf die Barrikaden zu gehen. Dennoch hieß es, nein, das Wichtigste sind stabile Infektionszahlen. Dazu sagte Haseloff aber auch, er habe die Kanzlerin per SMS nochmal darauf hingewiesen, dass der Bund seine Möglichkeiten nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz aus seiner Sicht noch nicht ausgeschöpft habe. Heißt im Klartext, ein Beherbergungsverbot könnte Haseloffs Ansicht nach auch vom Bund kommen. Dann hätte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen gäbe es dann endlich die so lange herbeigesehnte einheitliche Regelung für ganz Deutschland. Und zum anderen müsste dann auch der Bund finanziell Hilfen für die Branche leisten. So sieht es jedenfalls das Kabinett hier nach dem Motto, wer es verboten hat, der entschädigt dann auch. Dass man sich das im Kabinett gut vorstellen kann, wurde auch von anderen Ministern nochmal unterstrichen, wo es möglicherweise Bewegung geben könnte. Sachsen-Anhalt hat bisher als einziges Land kein Bußgeld beim Verstoß gegen die Maskenpflicht. Der Ministerpräsident betonte aber nochmal, heute stünden im Kanzleramt ja Verhandlungen an und da müsse man sich natürlich auch Möglichkeiten zum Verhandeln offen halten. Das Bußgeld sei also kein Tabu, auch wenn es in Sachsen-Anhalt aktuell nicht gelte.
Dann schauen wir mal genauer auf Sachsen-Anhalt, auf die Regelungen, die dort gelten, die sich ja unterscheiden in vielen Punkten von anderen Bundesländern. Sie haben schon die Diskotheken angesprochen. Nach der Kabinettssitzung gestern von Rainer Haseloff mit seinen Ministern, die gab es ja gestern Nachmittag. In welche Richtung könnte sich da der Kurs bewegen?
Ich denke, das ist eine Kursänderung, die man gestern hier beobachten konnte. Sachsen-Anhalt hat vor Monaten schon den sogenannten Sachsen-Anhalt-Weg entwickelt. Ein Lockerungskurs kann man eigentlich sagen, der Monat für Monat immer wieder Lockerungen vorgesehen hat, die bisher auch verfolgt worden sind. Vielleicht noch in Erinnerung die Öffnung der Gaststätten, die nach der Einschätzung einiger Politiker und auch Virologen zu einem gefährlichen Lockerungswettbewerb geführt hatte im Frühsommer. Der Sachsen-Anhalt-Plan sah zum Beispiel auch vor, dass man ab 1.11. wieder mit 1.000 Menschen in einem geschlossenen Raum sein könnte. Aktuell sind das 500. Das alles soll jetzt bleiben. Der Lockerungskurs ist offiziell ausgesetzt, auch weil man abwarten will, was die Verhandlungen heute im Kanzleramt ergeben. Auf die Frage, ob er die Einschätzung des Kanzleramtschefs Helge Braun teilt, dass das heute eine Debatte mit historischem Ausmaß werden könnte, musste der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt erstmal schmunzeln und sagte dann, ja, es sei eine sehr, sehr ernste Phase, in der man hier sei. Er teilte die Einschätzung also indirekt.
Wenn der Lockerungskurs also vermutlich ausgesetzt wird, wie gut ist das in Sachsen-Anhalt bei den Menschen vermittelbar?
Naja, Sachsen-Anhalts Regierung war ja während der ganzen Pandemie sehr behutsam mit der Bevölkerung. Immer auch in der Sorge, dass man den Rückhalt verlieren könnte, das Verständnis schwindet und die Sachsen-Anhalter sich dann abwenden. Das ist, was man hier befürchtet. Denn das muss man auch wissen. Die größten Städte im Land heißen Halle, Magdeburg und Dessau. Das ist nicht vergleichbar mit München, Berlin oder Hamburg. Und es gibt hier Landkreise, die haben seit Wochen keine einzige Infektion gemeldet. Und da weist Haseloff eben immer wieder darauf hin, dort dann zu erklären, ihr müsst Masken tragen, ihr dürft euch nicht treffen, ihr sollt nicht zusammen in Räumen sein. Das sei ganz schwierig und ohne Akzeptanz in der Bevölkerung sei in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt das Überstehen einer Pandemie sowieso nicht möglich, denn die Leute müssen aus freien Stücken folgen und das betont der Ministerpräsident immer wieder. Das heißt, ein Lockdown wie im Frühjahr muss unbedingt vermieden werden, so seine Position und dementsprechend ist es eben auch kompliziert durchsetzbar, die ganz schweren Regelungen, die da zum Teil in der Bundesrepublik gefordert werden.
Informationen über die Corona-Politik Sachsen-Anhalts, direkt aus Magdeburg, zusammengestellt von uns, für uns von Annemarie Kriegel. Vielen Dank dafür. Reisen in Corona-Zeiten ist natürlich deutlich schwieriger geworden. Weltweit gibt es kaum Gebiete, die nicht nennenswert vom Virus betroffen sind. Dementsprechend wird allgemein von vielen Reisen ins Ausland abgeraten. Wer es dennoch derzeit tut, der soll bei seiner Rückkehr mit Hilfe einer sogenannten Aussteigekarte unter anderem als mögliche infizierte Person erfasst werden. In Berlin wird das in der Regel noch am Flughafen Tegel abgewickelt. Doch auch nach vielen Wochen läuft dieses System dort nicht reibungslos, wie Dieter Nürnberger erfahren hat.
Derzeit ist in Berlin-Tegel nicht viel los. Es sind ohnehin die letzten Tage des Flughafens, weil Ende Oktober, nach langer Verzögerung, der neue in Schönefeld eröffnen wird. Zudem ist die Auslastung in Pandemiezeiten auf rund ein Drittel geschrumpft. Immerhin, der Weg zum Corona-Testzentrum im Terminal D ist gut ausgeschildert. Wer aus einem Risikogebiet einreist, kann sich hier gleich testen lassen. Vorher sollte allerdings auch eine sogenannte Aussteigekarte ausgefüllt und abgegeben werden. So zumindest sieht es die Verordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium vor, die seit dem Sommer gilt. Doch die Kontrolle der Karte ist lückenhaft. Diese Erfahrung machte zumindest Dirk Zielke, als er neulich aus Kopenhagen, einem ausgewiesenen Risikogebiet, nach Berlin zurückkehrte.
Die Flugbegleiter haben uns gesagt, wir sollen die Karte ausfüllen und draußen am Flughafen abgeben. Als wir in Tegel ankamen, stand am Flughafen kein einziger Mensch, der irgendwelche Informationen uns hätte geben können aufgrund der Aussteigekarte. Leider hat man die Aussteigekarte dann mitgenommen, ist raus aus dem Flughafen und hatte sie dann in der Hand und wusste nicht, was man damit machen sollte.
Eine Erfahrung, die eigentlich nicht vorkommen sollte und wohl auch kein Einzelfall ist. Die Aussteigekarten sollen die Überprüfung der Corona-Testpflicht bei Rückkehrern aus Risikogebieten gewährleisten. Dass es anfangs im Sommer, kurz nach der Einführung, noch Schwierigkeiten gegeben hat, schließt Ivo Cegotta, Sprecher des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft, nicht aus. Doch inzwischen sollte das Prozedere am Flughafen funktionieren.
Wenn man aus einem Schengenland kommt, dann sammelt die Crew die Zettel auch wieder ein und überreicht sie dem örtlichen Gesundheitsamt. Wenn der Flug aus einem Nicht-Schengen-Land kommt, dann ist das so geregelt, dass die Passagiere ihre Aussteigekarten bei der Passkontrolle der Bundespolizei übergeben.
Die hoffentlich korrekt ausgefüllten Aussteigekarten werden somit stets an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. Es gilt das Wohnortprinzip, weshalb beispielsweise an das Gesundheitsamt des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf inzwischen mehr als 10.000 dieser Karten weitergeleitet wurden. Anhand der Formulare soll überprüft werden, ob die Reiserückkehrer auch wirklich den vorgeschriebenen Corona-Test gemacht haben. Doch Detlef Wagner, der zuständige Stadtrat für Soziales und Gesundheit, ist skeptisch.
Man hat leider Gottes diese Regel erfunden, dass man mehrere Tage Zeit hat, sich testen zu lassen. Es wurde nicht kontrolliert, ob diese Aussteigerkarte vernünftig ausgefüllt worden ist. Manche sind so verantwortungsvoll gewesen und haben das getan. Und die, die es nicht getan haben, könnte ich nicht einmal beziffern. Und damit haben sie der Gesellschaft eigentlich nichts Gutes getan. Sie haben nämlich dafür gesorgt, dass sie unter Umständen nicht als infizierte Person durch uns hätten festgestellt werden können.
Tausende Berliner kommen täglich aus Risikogebieten zurück, nicht nur mit dem Flugzeug, auch mit dem Zug oder Reisebus. Für eine erste Sortierung der Papier-Aussteigekarten werden in der Hauptstadt auch Bundeswehrsoldaten eingesetzt. Danach sollen sie vor Ort in den Gesundheitsämtern eingescannt und somit per Computer abrufbar sein. Zumindest im Idealfall. Doch taugen sie dann wirklich zur Nachverfolgung in Infektionsfällen? Die Antwort von Gesundheitsstadtrat Wagner ist eindeutig.
Nein, es ist definitiv personell nicht zu machen und wir befinden uns gerade in einer zweiten Welle und unsere große Prämisse ist es, die derzeit erkannten Infektionsketten zu unterbrechen in Pflegeheimen und dann bleibt nur noch wirklich die Stichprobe für die Aussteigerkarte. Würden wir darauf unser Hauptaugenmerk legen, dann wäre mein Gesundheitsamt nicht mehr arbeitsfähig und würde sich nur noch mit diesen Karten beschäftigen.
Ein Befund, der wohl für sämtliche Gesundheitsämter in Berlin gilt. Nicht nur die Aussteigekarten, die mit einem hohen bürokratischen Aufwand verwaltet werden müssten, stellen die Behörden vor kaum lösbare Aufgaben. Laut Medienberichten meldete der Berliner Senat am Montag an das Bundesgesundheitsministerium, dass die Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen absehbar nicht mehr sichergestellt werden könne. Doch wie geht es nun weiter? War der Aufwand mit den Aussteigekarten umsonst, weil die Kontrolle fehlt? Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner zieht eine nüchterne Bilanz.
Einen wichtigen Sinn hat es auf jeden Fall gehabt, die Menschen noch einmal zu sensibilisieren und auch noch mal ihnen bewusst zu machen, ich komme aus einem Risikogebiet. Ich beobachte mich jetzt einfach mal. Wenn Sie mich fragen, ob der Effekt zur Nachverfolgung tauglich war, dafür nicht.
Bei aller Skepsis des CDU-Politikers aus Charlottenburg-Wilmersdorf, die Aussteigekarte für Reiserückkehrer wird wohl bleiben. Allerdings soll sie nach den Plänen der Bundesregierung effektiver zu handhaben sein. Darauf hofft auch der Sprecher des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft, Ivo Cegotta.
Grundsätzlich wäre natürlich wünschenswert, wenn dieser Prozess digital ablaufen kann. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen tatsächlich eine Lösung vorliegt, eine digitale Einreiseanmeldung.
Aus Berlin war das ein Bericht von Dieter Nürnberger. An sich sind die Pläne schon Jahrzehnte alt. Ein Ausbau der Autobahn 49, die den Verkehr zwischen Nord- und Südhessen entlasten soll. Der Bundestag hat das Projekt gebilligt, ebenso der Landtag in Hessen, wobei die Grünen grundsätzlich immer dagegen waren. Nun gehören sie in Hessen aber mittlerweile zur Landesregierung, tragen den Ausbau zähneknirschend mit. Doch Umweltschützer wollen es nicht dabei belassen. Sie besetzen Teile des vom Projekt betroffenen Waldstücks, das zum Teil weichen müsste für den Ausbau. Gestern führte außerdem eine Abseilaktion auf der nahegelegenen A3 zu Staus und infolgedessen zu einem schweren Unfall. Die Entwicklungen in Hessen sorgen auch heute für Diskussionen. Ludger Fittkau ist unser Landeskorrespondent dort. Herr Fittkau, die Polizei bringt den Unfall unmittelbar mit der Blockadeaktion in Verbindung. Wie rechtfertigen sich die Aktivisten?
Die Aktivisten, Herr Sawicki, sind sehr betroffen über diesen Unfall. In einer Erklärung sagen sie, dass das sei schrecklich, aber sofort kritisieren sie auch die Polizei, die eben ihre Aktion, diese Abseilaktion auf der Autobahn direkt in Verbindung mit diesem Unfall sieht. Und das wiederum ist natürlich führt zu viel Unverständnis auch hier in der Region, diese Reaktion. Denn natürlich ist dieser Unfall unmittelbar nach der Blockadeaktion auf der A3 geschehen. Ohne diese Blockadeaktion hätte es diesen Unfall nicht gegeben, und das müssen auch die Besetzerinnen und Besetzer begreifen.
Es gab ja in den vergangenen Wochen immer wieder Berichte über einzelne bzw. mehrere gewalttätige Aktionen, auch ein Polizeiauto, das dann attackiert wurde. Eskaliert die Situation in Hessen immer mehr?
Beobachter befürchten das. Es gibt parlamentarische Beobachterinnen und Beobachter, beispielsweise der Grünen, die sagen, die Stimmung wird aggressiver, seit eben die Rodungen begonnen haben am 1. Oktober. Noch nicht im Dannenröder Forst selbst, im Hauptkampfgebiet sozusagen mit den großen Baumhäusern, etwa 60 im Wald verteilt. Dort haben die Rodungen noch nicht begonnen, aber im Herrenwald in der Nähe und in einem zweiten Waldstück. Und seitdem werden die Aktionen militanter. Die Polizeigewerkschaft zum Beispiel kritisiert, dass ein Polizeiwagen, der gar nicht unmittelbar an diesem Waldstand mit schweren Steinen beworfen worden ist. Verletzungen der Insassen sind da riskiert worden. Also das sind so Dinge, die jetzt in den letzten Tagen auch öffentlich diskutiert werden.
Wird denn umgekehrt auch ausreichend darüber diskutiert, wofür die Umweltaktivisten stehen, beziehungsweise was sie erreichen wollen, nämlich Umweltschutz und Kritik an Infrastrukturprojekten, bei denen vielleicht nicht ganz klar ist, was sie nützen sollen?
Naja, die öffentliche Aufmerksamkeit haben die Besetzerinnen und Besetzer gerade in den letzten Tagen erzielt. Die überregionalen Zeitungen haben berichtet, die Medien sind vor Ort, das muss man sagen. Ich finde, was bisher noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, sind mögliche Alternativen, mögliche Kompromissvorschläge zwischen Straßenbau und gar kein Straßenbau. Denn es gibt ja auch durchaus Argumente für eine Fortführung der Autobahn. Bisher gibt es so ein Autobahnstück, das endet quasi auf der Wiese. Das ist schon gebaut von Kassel aus Richtung Mittelhessen. Und irgendwas muss natürlich danach passieren. Bisher wird der Verkehr, auch der Lkw-Verkehr, dann auf die Landstraßen umgeleitet, auf die Bundesstraße 3 und geht durch die Dörfer und Kleinstädte. Das ist eine große Belastung für die Menschen. Ebenso Pendler, die natürlich von dort aus Richtung Kassel oder Richtung Rhein-Main pendeln wollen, fahren dann durch diese Ortschaften. Das sind alles, und auch die Industrie hat dort vor Ort viele Lastwagen. Also da gibt es Argumente, dass man eben was tut. Und da sagen der BUND zum Beispiel, der Bund für Umwelt und Naturschutz und andere, man kann doch aus der statt der Autobahn einfach ein Stück Straße bauen, die dann zunächst Bundesstraße führt. Es gibt ja Bundesstraßen in der Nähe und die sind teilweise sogar dreispurig und dann den Verkehr von dort aus Richtung Marburg und Gießen, Mittelhessen weiterführen. Also diese Alternative gibt es. Sie ist auch durchaus, finde ich, sozusagen diskussionswürdig, aber bisher wird sie wenig beachtet in der öffentlichen Diskussion.
Warum ist das so?
Ja, weil natürlich die Politik, Sie haben schon gesagt, Bundestag, Landtag haben die Weichen anders gestellt mit Mehrheit. Nur die Linken und die Grünen waren im Bundestag und im Landtag dagegen. Alle anderen wollten diese Straße, die aber schon 40 Jahre alt in der Planung ist, die natürlich auch überholt ist, was, wenn man an Klimaschutz denkt, wenn man an die Zerstörung der Wälder denkt. Das ist da wirklich gesunder Mischwald, der intakt ist. Und das in diesen Zeiten, in solchen Wald noch abzuholzen, das ist eigentlich klimapolitisch nicht angesagt. Aber diese Argumente sind bisher noch nicht wirklich durchgedrungen.
Die Grünen fordern ja auch als gut eine mögliche Zwischenlösung ein Moratorium zunächst einmal für diesen Autobahnbau, um den es ja hier geht. Ist das auch eine denkbare Möglichkeit, um zumindest eine Eskalation, eine weitere zu vermeiden?
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, was kann in den Diskussionen zwischen Grünen und CDU passieren, auch in Hessen, weil die CDU in Hessen und auch im Bund, die wollen ja diesen Ausbau, aber sie sehen auch, dass die Grünen in die Bredouille kommen, dass sie in die Zwickmühle geraten zwischen Ausbaubefürwortern und den jungen Klimaschützern von Fridays for Future und anderen jungen Aktivistinnen, die dort im Wald sind. In diese Zwickmühle geraten jetzt die Grünen als Koalitionspartner, und ich denke schon, ein Moratorium bis zur Bundestagswahl, bei der ja möglicherweise ein schwarz-grünes Bündnis Bündnis dann auch auf der Agenda steht, könnte nochmal die Karten neu mischen. Diese Diskussionen gibt es, bisher dringen aber die Grünen bei der CDU in Hessen und im Bund damit nicht durch.